Gerührt und geschüttelt. Ein Podcast der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist Solveig Grahl und bei mir ist heute Tim Dornblüt. Er wurde im Mai 2023 im Magdeburger Dom ordiniert, ist also noch ein recht junger Pfarrer. Er arbeitet zum einen an der Trinitatis-Gemeinde und der St. Britzius- und Immanuel-Gemeinde in Magdeburg und ist außerdem Religionslehrer am katholischen Norbertus-Gymnasium, auch hier in Magdeburg. Herzlich willkommen, Tim.
Ja, hi, da bin ich wieder, euer Tim.
Sehr schön. Auf den euer Tim kommen wir dann später noch zu sprechen, was da sich genau dahinter verbirgt. Ja, du kommst gerade aus dem Religionsunterricht am Norbertus-Gymnasium. Um was ging es heute?
In der 9. Klasse ging es heute um Naturwissenschaft und Glaube, wie das zusammengeht. Und in der 10. Klasse um Grundlagen evangelischer Ethik, also alles ganz einfacher Kram.
Ah ja, okay. Und haben die Schüler mitgemacht?
Schon.
Also zeigen die Interesse oder ist das eher so ein Chill-Fach?
Also wenn es in meinem Unterricht chilliger zugeht, liegt das, glaube ich, eher an meiner Person als an den Inhalten. Mein Ausbilder im Schulvikariat hat mal gesagt, Herr Dornblüt, die Gabe, selbst unter größtem Zeitdruck noch so ruhig zu bleiben, die hat Ihnen ein anderer gegeben. Insofern ist es vielleicht auch gabenorientiert, das zu machen. Aber vielleicht ist da auch was dran. Ne? Also mir fällt es halt leichter, eine Grundeinsicht zu leben, die ich wirklich wichtig finde, nämlich dass Hektik dem christlichen Menschenbild fremd ist. Wir haben ja eine Ewigkeit vor uns. Ansonsten stelle ich natürlich auch inhaltliche Ansprüche. Also immerhin wollen die Schülerinnen und Schüler ja Abitur machen und ich muss die Aufgaben dann auch von einer sehr gestrengen Prüfungskommission und zwei erfahrenen Religionslehrerinnen absegnen lassen. Aber bisher ist es gut gegangen, bei den meisten.
Und das mit der Ewigkeit zählt ja in der Unterrichtsstunde nicht so ganz, weil die ist ja nach 45 oder 90 Minuten vorbei. Von daher muss man da schon irgendwie ein bisschen was vermitteln, wahrscheinlich schon.
Definitiv, wie gesagt. Und es geht ja dann auch aufs Abitur zu und ist Prüfungsfach. Aber da ist es gut gelaufen. Letztes Jahr haben sich 12 von 17 aus meinem 12. Klasse-Kurs angemeldet und die meisten sind auch mit einem 1er oder 2er Ergebnis aus der Prüfung rausgegangen.
Okay, das heißt, es hat funktioniert mit der Stoffvermittlung sozusagen.
Offensichtlich. Ja. Wobei ich tatsächlich glaube, das Wichtigste im Unterricht ist Lehrer-Schüler-Beziehung. Also wenn die stimmt, dann kann man eigentlich auch über Waldameisen sprechen und die Schüler machen trotzdem mit.
Waldameisen im Religionsunterricht, die gehören auch zur Schöpfung.
Ja, auch zur Schöpfung.
Ja. Führst du das, dass es ganz gut funktioniert? Das entnehme ich jetzt mal deinen Worten im Religionsunterricht auch darauf zurück, dass du noch ein sehr junger Lehrer bist. Hast du es da per se einfacher?
Ich glaube per se nicht. Und ich glaube, das ist im Unterricht tatsächlich wie auch im Jugendbereich in Kirche. Ich kenne 70-jährige Pfarrer, die unglaublich beliebt bei Jugendlichen sind. Mhm. Und ich kenne auch Leute, die mit Ende 20 sich so verhalten, dass mein Bernburger Kumpel sagen würde, wie so ein 1000-Jähriger. Mhm. Ich glaube, es ist unabhängig vom tatsächlichen Alter, sondern es kommt darauf an, hat man da einen Zugang oder hat man den nicht.
Mhm. Jetzt bist du ja, ich habe es vorhin gesagt, am katholischen Norbertus-Gymnasium. Du bist aber ja evangelischer Theologe. Mhm. War das für dich erst komisch oder ist das in Zeiten von Ökumene und alle müssen ein bisschen enger zusammenwachsen sowieso normal?
Also ich arbeite eng mit den katholischen Rallye-Lehrkräften zusammen. Ich sitzen auch gerade an einem Konzept für konfessionell kooperativen Religionsunterricht, kurz KUKURU. Ich finde, das klingt immer so niedlich, so KUKURU. Ja, wo es dann darum geht, dass verschiedene Inhalte mal von einer katholischen und mal von einer evangelischen Lehrkraft unterrichtet werden, um sozusagen beide Perspektiven vorkommen zu lassen. Da sitzen wir dran und ich arbeite eng zusammen mit der katholischen Schulseelsorgerin. Und da ist tatsächlich, also ja, gerade im Rahmen vom 20. Dezember in Magdeburg warten wir viel zu tun.
Also mit dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt.
Genau. Und also wenn Menschen in Not sind, ist die Konfession ja völlig egal, sondern dann geht es darum, die sind in Not und die brauchen Hilfe. Und was auch ganz nett ist, mit der wir entdecken dann gegenseitig an der jeweils anderen Religion auch das Schöne, was einem selber so gar nicht mehr bewusst ist. Sie kam neulich mal auf mich zu und sagte, ach, sie hätte jetzt so die Perlen des Glaubens entdeckt. Das ist ja so eine tolle Einrichtung. Und ich erinnere mich, ich habe die als Konfirmand gebastelt. Ich hatte das schon wieder völlig vergessen. Das war sowas Selbstverständliches, ja. Und sie hat das jetzt neu entdeckt und fand das total toll. Und ich sehe andersrum auch, es auch schön zu sehen, dass so von den katholischen Heiligen hat eigentlich jeder schon mal so jede Situation, die man sich so vorstellen kann, erlebt. Das hat auch was Empowerndes und Entlastendes.
Ja. Das heißt, du leihst dir manchmal einen Heiligen aus bei den Katholiken.
Genau.
Und was sind jetzt nochmal die Perlen des Glaubens? Das musst du nochmal kurz erklären.
Das ist aus der schwedischen evangelischen Kirche, glaube ich, wo es darum geht, dass man so verschiedene Perlen hat, die für verschiedene Zeiten im Glauben stehen. Der Anfang ist eine weiße Perle für die Taufe, dann gibt's so Wüstenperlen, die sind so Sandfarben für die Wüstenzeiten im Leben. Oben ist eine goldene Perle für Gott, dann gibt's so rote Perlen für die Liebe und grüne Perlen für die Hoffnung. Und die kann man sich dann als ein Armband zusammenbasteln und sich dann immer so an verschiedene Zeiten erinnern oder auch gucken, wo stehe ich jetzt gerade mit meinem Glauben.
Okay, und das hat sich die katholische Kollegin jetzt sozusagen ausgeliehen.
Erschlossen.
Genau. Vielleicht auch mit in den Unterricht schon eingebaut,
ja,
wer weiß.
Genau.
Du hast es gerade schon kurz angesprochen, der 20. Dezember hier in Magdeburg, das war ein sehr, sehr trauriges, sehr einschneidendes Ereignis. Nicht nur für Magdeburg natürlich, aber natürlich vor allen Dingen für die Menschen, die hier leben. Und du hast gerade gesagt, du arbeitest mit der katholischen Seelsorgerin an der Schule eng zusammen und gerade auch um den 20. Dezember 2024 herum. Das heißt, das Bedürfnis der Schülerinnen und Schüler, da jemanden zum Reden zu haben oder vielleicht auch zum Schweigen, war sehr groß. Das hat man gemerkt an der Schule.
Ja, definitiv. Also da war Redebedarf und auch jemanden zum, wie du jetzt sagst, gemeinsam Schweigen. Und auch, wir haben dann gleich in der Woche, als es dann wieder losging nach den Weihnachtsferien, sozusagen Sonderschulgottesdienste anberaumen, weil wir dachten, wir müssen das jetzt auch irgendwie in einem größeren Rahmen geistlich begleiten. Also da habe ich interessanterweise dann entdeckt, was auch Rituale bewirken können. Gemeinsam Abendmahl feiern können wir nicht, das dauert vielleicht noch 500 Jahre, wenn wir uns jetzt ranhalten. Aber man kann gemeinsam Agapemahl feiern, das haben wir auch gemacht. Und das war eine sehr dichte emotionale Atmosphäre, wo man merkt, okay, also auch in diesem Ritual gemeinsam Brot zu essen, Traubensaft zu trinken im Altarraum liegt irgendwie eine Kraft, die dann auch gestärkt hat, irgendwie jetzt erstmal übers Wochenende zu kommen.
Kannst du noch mal ganz kurz sagen, weil das vielleicht nicht jeder weiß, was Agapemahl ist?
Das ist sozusagen eine Form, die man entwickelt hat, um gemeinsam Abendmahl feiern zu können, ohne gemeinsam Abendmahl zu feiern. Also auch Konfessionslose können daran teilnehmen. Und man bricht Brot, in dem Fall haben wir Fladenbrot genommen, isst das gemeinsam im Altarraum. Man trinkt Traubensaft gemeinsam im Altarraum, haben auch die frühen Christen schon gemacht als sozusagen ergänzendes Zeichen. Agape ist eigentlich Nächstenliebe, also oder Solidarität würde man vielleicht moderner sagen, als Zeichen der Solidarität gemeinsam essen. Das hat was Verbindendes, Gemeinschaftsstiftendes und einfach zu sehen, ich bin nicht allein.
Was jetzt in dieser Zeit natürlich besonders wichtig war,
genau,
das für die Kinder und Jugendlichen. Ihr habt sofort gemerkt, dass das Bedürfnis der Kinder und Jugendlichen nach diesem Ereignis war sehr groß. Sind viele auf euch zugekommen oder war das eher von euch aus, wir bieten das jetzt an und jeder, der es braucht, der kommt einfach?
Es war ein Angebot von den Schulseelsorgenden, auch die Schulpsychologin war da, auch die Schulsozialarbeiterin stand zu Gesprächen bereit und dann konnte man hinkommen. Und es ist, also natürlich kam es auch im Religionsunterricht vor, dass man sagen konnte, können wir darüber nochmal sprechen. Plus Kollegium gibt es ja auch noch mit den Schülerinnen und Schülern. Ja.
Die sozusagen auch Redebedarf möglicherweise hatten.
Genau.
Es ist ja oft so, dass die Frage aufkommt, brauchen wir Kirche überhaupt noch? Die Mitgliederzahlen laufen zurück, nicht nur in der EKM, sondern längst bei allen Landeskirchen in ganz Deutschland. Und wenn dann so ein trauriges Ereignis passiert, ist die Kirche plötzlich voll und die Menschen standen hier draußen vor dem Magdeburger Dom. Das heißt, das Bedürfnis war offensichtlich unheimlich groß. Wie erklärst du dir das, wenn eigentlich ansonsten die Kirchen ja oft sonntags vielleicht nicht leer sind, aber doch sehr dünn besucht?
Ich glaube, auch aus einer konfessionslosen Perspektive, und die erlebe ich auch am Norbertus-Gymnasium. Auch da sind viele Schülerinnen und Schüler, auch welche im Religionsunterricht, konfessionslos. Was ich bisher eigentlich immer, egal wie alt, egal aus welchem sozialen Kontext, egal wie reich oder wie arm, eigentlich immer erlebe, ist, dass die Seelsorge eine ganz große Wertschätzung erfährt. Also, und dass das auch genuin mit Kirche in Verbindung gebracht wird. Also, dass Kirche eine seelsorgliche Funktion hat und Menschen da begleitet und dann da ist, wenn Not am Mann ist oder an der Frau, dann ist sie da. Also ich erinnere mich auch, unabhängig jetzt vom 20. Dezember, ich war mal bei einer Party mit irgendwo in der Altmark und da kam einer auf mich zu, 25, macht auch keinen besonders frommen Eindruck. Und der sagte aber, er ist weiterhin zahlendes Mitglied in der Kirche, weil er findet, die Kirchen sind die einzigen, die Trauerbegleitung anbieten und die das irgendwie sinnvoll machen können. Und das möchte er gerne unterstützen.
Das heißt aber auch wieder Trauer. Das heißt, Kirche kann vor allen Dingen in schweren Situationen, was ja auch ein bisschen traurig wäre, wenn es nur das wäre.
Ja,
oder?
Ja. Ja, Kirche hat eine frohe Botschaft. Erstmal. Und eine schöne Botschaft, und das betone ich ja auch häufig, sie hat eine Berechtigung, glaube ich, auch weil als Bildungsinstitution, nicht nur im Rahmen von kirchlichen Schulen, aber auch, sie hat eine Botschaft, die an sich schon Menschen stärken kann. Sie stiftet Gemeinschaft in Chören, auf Jugendfreizeiten, in verschiedenen, also auch in Seniorenkreisen stiftet da Gemeinschaft. Ich glaube, das sind alles Sachen, die Kirche ausmachen und wo Kirche nach wie vor gebraucht wird.
Jetzt bist du ja so eine Art, ich nenne es jetzt einfach mal Ausnahmeerscheinung. Du hast evangelische Theologie studiert, bist jetzt Pfarrer und Religionslehrer vor dem Hintergrund. Wir hatten es eben schon kurz davon, dass Mitgliederzahlen ja zurückgehen bei beiden Kirchen. Du hast dich aber trotzdem dazu entschieden, Theologie zu studieren und eben auch Pfarrer zu werden. Warum? Was war für dich da die Motivation? Ich glaube, in die Wiege gelegt, familiär ist es, glaube ich, nicht. Das gibt es ja auch oft, dass es wirklich so Theologenfamilien sind, aber das war bei dir nicht der Fall.
Gar nicht. Wüsste ich auch gar nicht, ob mal irgendjemand in meiner Familie Theologe war. Ich habe mich auch mit 13 erst taufen lassen, bin sozusagen dann in Konfirmandenunterricht quer eingestiegen und wollte dann mehr über diesen Gott erfahren, der irgendwie später in mein Leben getreten ist. Hab die christliche Botschaft auch irgendwie als stärkend und als was Schönes erfahren und hatte so mir vorstellen können, das weiterzugeben. Naja, so dann das Zünglein an der Waage war dann am Ende meine eigene Verpeiltheit. Also ich hatte gerade meine Jugendleiter-Card, kurz Juleika, frisch gemacht und mein damaliger Jugenddiakon Volker Holtmeier hatte ein Konfi-Camp organisiert und ich habe es einfach verpeilt, mich rechtzeitig anzumelden. Ich hatte mich zu spät angemeldet und dann kam ich dahin und es gab keine Aufgabe mehr für mich auf dem Konfi-Camp, außer die Predigt im Konfi-Gottesdienst machen. Und dann dachte ich, ihr jetzt hier arbeitslos auf dem Konfi-Camp bist, machst du mal das. Muss man aber auch sagen, dass Volker auch großes Vertrauen zu mir hatte, aber dann dachte ich, dann machst du halt das. Und dann hat das mir so viel Spaß gemacht und ich habe so viel positive Rückmeldungen erfahren, dass ich dachte, ach, das könntest du eigentlich auch beruflich machen, das Predigen. Und dann habe ich mich zum Theologiestudium eingeschrieben.
Und wie alt warst du da? Warst du da schon mit der Schule fertig? Oder?
Bei dem Konfi-Camp?
Ja.
Da war ich 17 oder 18. Also 11. Klasse gerade.
Okay. Und da hast du die Predigt im Konfirmandengottesdienst dann gehalten? Okay.
Genau.
Wow, das ist früh.
Da habe ich früh angefangen, ja. Und wie gesagt, verdanke ich auch Volker Holtmeier, dass er dieses Vertrauen hatte. Das hätten ja auch nicht alle gemacht, zu sagen, mach mal. Aber ich habe dann die Aufgabe auch angenommen und doch dann nochmal gucken.
Zu dem Thema Predigten kommen wir gleich noch. Ich wollte noch einmal nachfragen. Du sagst, mit 13 bist du eigentlich erst so zur Kirche oder zum Glauben gekommen. Gab es da ein bestimmtes Ereignis oder hat sich das einfach entwickelt und du hast dann gemerkt, mich interessiert das, ich möchte da mitmachen und mehr erfahren?
Also am 12.03.2005 um 18.43 Uhr ist mir, nein Quatsch, gab es tatsächlich nicht so ein bestimmtes Ereignis, sondern ich hatte eigentlich schon länger, weiß gar nicht, wann genau das losging, aber schon länger irgendwie nur so ein diffuses Gefühl, dass es irgendwie mehr geben müsste in dieser Welt, als nur das, was man messen und in Geldwerten ausdrücken kann. Und dem Gefühl bin ich irgendwie nachgegangen. Und meine Großmutter, ostpreußische Großmutter, hatte sich ihren evangelischen Glauben bewahrt. Jetzt nichts super Ausgeflipptes, aber bodenständig, fromm, herzlich. Bei der habe ich dann in der Bibliothek ein bisschen gelesen. Da stand eine Bibel und da stand so ostpreußische Erbauungsliteratur. Und dann dachte ich, ach, das ist ja spannend. Und dann habe ich irgendwann gesagt, mit 13, ich lasse mich taufen und bin quer eingestiegen in Konfirmandenunterricht.
Und hat deine Familie irgendwie gesagt, kommst du denn jetzt darauf? Oder die Oma hat sich wahrscheinlich gefreut, nehme ich an. Gab es da irgendwie Reaktionen oder war so und war in Ordnung?
Mit die Taufe oder das Theologiestudium?
Jetzt erstmal sozusagen die Taufe, genau.
Sie waren jetzt erstmal irritiert. Mhm. Aber es ging dann durch. Sie mussten es ja noch unterschreiben. Es ging dann durch.
Okay. Okay, aber sie haben sich dir nicht in den Weg gestellt, sondern du konntest deinen Weg dann gehen, den du da gehen wolltest. Ja. Gut, und dann kam das Theologiestudium. Du hast in Halle studiert und ein Semester, glaube ich, in Marburg. In Marburg. Mhm. Hatte das einen bestimmten Grund, dass es jetzt die Uni Halle war, einfach weil es nicht, du kommst aus Gardelegen in der Altmark, ist jetzt nicht direkt neben Halle, aber auch nicht super weit weg. War das so mit einem Grund oder gab es noch andere Gründe, warum nach Halle?
Also erstmal wollte ich in die EKM und wusste, dann kann ich eh nur in Halle oder in Jena Examen machen. Und naja, Jena war damals schon, dass man sich dann als Student die Frage stellen musste, möchte ich das für 1.800 Euro Kaltmiete leben?
Okay.
Weil Spaß, ne? Mm. Aber sozusagen Halle lag dann näher und ich hatte, also habe auch immer noch Kontakt, aber hatte auch damals einen engen Kontakt zu Freunden aus meinem Heimatdorf, was bei Gardelegen liegt. Und die sind aber alle da geblieben. Der eine ist jetzt Elektriker bei der Deutschen Bahn, der andere hat Land- und Baumaschinenschlosser gelernt, ist jetzt Vertriebsleiter für so Ersatzteile. Einer ist jetzt Fahrschullehrer, aber die sind alle da geblieben. Nur ich musste weg, weil man halt Theologie nicht in Gardelegen studieren kann. Mhm. Und da war Halle doch noch ganz gut, um den Kontakt halten zu können und öfter mal am Wochenende auch wieder hinfahren zu können, mich mit denen treffen zu können.
Und das hat auch geklappt, die Kontakte, auch wenn alle jetzt ganz andere Berufe haben, aber das hat funktioniert.
Das hat funktioniert.
Jetzt hatten wir es eben schon kurz vorm Predigen, dass du sehr jung eben schon die Predigt in einem Konfirmationsgottesdienst gehalten hast. Du hast auch 2011 einen Preis gewonnen von der EKD, also der Evangelischen Kirche in Deutschland. Der hieß Jugendpredigt. Mhm. Den hast du gewonnen. Damals warst du 20. Mhm. Wofür hast du den Preis bekommen? Also was hat die, erinnerst du dich noch sozusagen an die Laudatio? Was hat die fasziniert an deiner Predigt oder überzeugt?
Ich habe ja selber gar nicht damit gerechnet, dass ich den Preis gewinne. So, und die hat vor allen Dingen überzeugt, dass es irgendwie authentisch war. Dass die merkten, okay, da spricht jemand irgendwie die Sprache, sollte ja dann auch in einem Konfigottesdienst nochmal sozusagen wiederholt werden. Also es war erst die Aufführung vor großen Bischöfen und so, die in der Jury saßen. Und dann war abends nochmal dieselbe Predigt, also die Siegerpredigt dann vor Konfirmandinnen und Konfirmanden. Und die haben wertgeschätzt, dass ich ja deren Sprache spreche, ohne dass es gekünstelt wirkt. Daran erinnere ich mich noch aus der Laudatio.
Mhm. Erinnerst du dich noch an das Thema der Predigt?
Worum das Thema war, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Das war ja ausgeschrieben für alle und dann konnte man sich da ja mit einer Predigt bewerben und die einschicken. Und das haben übrigens auch Freunde von mir aus dem Studium gesagt, mach das doch mal. Und ich dachte, ach nee, das wird ja eh nicht klappen. Und die sagen, na mach mal so. Und dann musste ich die nachher einen Kasten Bier sponsern, weil sie von Anfang an dran geglaubt haben und ich nicht. Und dann gab es ja so ein Predigtbegleit-Coaching dort noch, und wo man dann nochmal dann an der Predigt arbeiten konnte. Bei dieser Aufführung. Ja, aber so an dieses Authentizität, dass das hervorgehoben wurde, daran erinnere ich mich noch.
Und ist es für dich nach wie vor, jetzt bist du ja Pfarrer geworden, ein wichtiges Kriterium, an das du dich hältst, dass du sagst, es muss authentisch sein und nicht über die Köpfe hinweg?
Definitiv, ja. Also ich habe natürlich mein Konzept auch weiterentwickelt und predige jetzt auch anders als mit 20.
Klar. Mhm.
Aber die Authentizität, auch die Alltagsnähe, ich mache es oft auch in Geschichten, die ich mir ausdenke und dann die mit am Schluss noch eine Botschaft sage für die, die gerne eine Botschaft dazu hören wollen. Und das ist mir schon wichtig, dass es authentisch ist, alltagsbezogen ist und letztlich auch eine Sprache spricht, die tatsächliche Menschen auch tatsächlich sprechen.
Bekommst du oft Rückmeldungen dann aus der Gemeinde? Hey, das war heute wieder gut und ich habe es gut verstanden. Merkst du das? Also man selber saß ja auch schon in vielen Gottesdiensten und ich glaube, jeder hat schon Predigten gehört, wo er dachte, Gott, ich habe also mindestens die Hälfte nicht verstanden und die Botschaft am Ende auch nicht. Wenn du sagst, du versuchst authentisch zu sein, verständlich zu sein, spüren das die Menschen, so das Gefühl, und melden dir das auch zurück?
Oft schon. Also es ist interessanterweise auch ein sehr diverses oder breit gefächertes Spektrum, was ich zum Beispiel gerade in St. Britius habe. Also da sind Ruheständler, da sind 80-jährige Kirchgänger, die irgendwie schon immer in der Gemeinde waren, Konfirmanden, die sich die Unterschrift abholen wollen, Schüler und Schülerinnen, die mich aus der Schule kennen, fromme Familien mit 3 Kindern. Aber irgendwie über diese Alltagsgeschichten, das holt irgendwie doch die meisten ab. Vielleicht auch gerade, weil ich darauf achte, dass es immer mehrere handelnde Personen da drin gibt und man sich dann vielleicht doch mit einer identifizieren kann, wird es mir schon zurückgemeldet. Es sind aber auch oft ganz unterschiedliche Sachen, was Leute dann verstanden haben, also was sie für sich mitnehmen.
Aber das heißt, die Geschichten hast du dir ausgedacht. Das sind jetzt nicht um die Geschichten, die du im Alltag erlebt hast und dann dort mit einbindest, sondern es sind eigentlich Geschichten aus deinem Kopf.
Es sind Geschichten aus meinem Kopf, in denen ich mich oft mit Jesus treffe. Also insofern, sind die natürlich ausgedacht, weil ich mich ja jetzt nicht so real haptisch mit Jesus treffe wie jetzt mit dir. Sie reflektieren natürlich Alltagserfahrungen, auch Glaubenserfahrungen, die da drin vorkommen. Aber die Geschichten habe ich mir ausgedacht.
Also so wie Jesus, ich hatte eine gehört in deinem Predigt-Podcast, wo er mit, glaube ich, zu einer Party geht. Zu dem Filmabend
genau.
geht.
Genau.
Genau, also solche Geschichten sind das dann, Jesus ist dabei und irgendwann beteiligt er sich am Gespräch und man spürt, irgendwas ist anders mit dem.
Genau, genau.
Jetzt sind ja, du hast es gerade schon gesagt, in den Gottesdiensten, das sind ja nicht Leute alle vom gleichen Schlag, schon gar nicht vom gleichen Alter. Es ist sehr, sehr gemischt. Das heißt, das ist ja schon ein Spagat, oder? Einen Ton zu treffen, der alle am Ende irgendwie anspricht, sozusagen den 80-Jährigen, der ganz regelmäßig seit Jahrzehnten in den Sonntagsgottesdienst geht, die Konfirmanden, die da eigentlich gar nicht sein wollen oft. Wie schafft man das?
Ich schaffe es oft auch über so ein humoristisches Moment, also humorvoll. Es ist einfach ein Irrglaube zu glauben, dass alte Menschen nicht gerne lachen würden oder dass die nicht gerne in der Kirche lachen würden. Also meine Erfahrung ist das nicht, sondern meine Erfahrung ist, dass die sehr wohl Humor haben und auch lachen. Es geht auch viel über diese Geschichten, weil es Alltagserfahrungen sind, die anschlussfähig sind, also auf eine Feier gehen, beim Arzt sitzen, einkaufen gehen, das kennen irgendwie alle. Und dann glaube ich auch tatsächlich, das gilt aber auch für andere Gottesdienste, also nicht nur für die, die ich mache. Ich vermute mal, der statistische Anteil an Soziopathen ist im Gottesdienstpublikum relativ gering. Das heißt, wir sind alles empathische Menschen und auch eine 14-jährige Konfirmandin ist in der Lage, sich in eine 80-Jährige reinzuversetzen, die vielleicht einsam ist. Und andersrum ist auch eine 80-Jährige in der Lage, sich in eine 14-Jährige reinzuversetzen, die Liebeskummer hat. Ich glaube, dass das vielleicht am Ende, jedenfalls ist das auch meine Hoffnung, uns doch mehr verbindet, als uns trennt. Und der Alltag verbindet uns auf jeden Fall.
Aber wenn man dich so reden hört, man muss schon ein Menschenfreund sein, oder? Wenn man Pfarrer ist?
Man muss die Menschen mögen, für die man spricht. Das ist die Grundvoraussetzung, ja. Und ich mag die auch.
Gehört zu dem Konzept auch, das hast du nach der Verleihung des Predigtpreises, habe ich zumindest gelesen, gesagt, eine gewisse Lust an der Provokation kann auch nicht schaden. Das heißt, gehört das auch zu diesem Konzept und machst du das manchmal oder immer?
Das habe ich damals gesagt, das war vielleicht auch ein bisschen jugendlicher Leichtsinn mit der Lust an der Provokation. Wobei ich damals tatsächlich auch schon das nicht so sehr inhaltlich gemeint habe. Also ich glaube, inhaltlich habe ich eine Theologie, die, so geprägt ist von der ostpreußischen Großmutter, bodenständig, aber herzlich. Von meiner Großmutter stammt der Satz, der liebe Gott hat noch keinem geschadet. Ich glaube, inhaltlich war ich nie jetzt der große Provokateur. Das hat sich damals eigentlich schon auch eher darauf bezogen, dass es so um Form, um Ausdrucksform, um Auftreten ging. Also dass ich sagte, warum kann ich eigentlich nicht im Kapuzenpulli im Altarraum stehen? Warum kann ich nicht meine Wasserflasche mit in den Altarraum nehmen? Wo steht, dass ich nicht Wörter verwenden darf, die ganz normale Menschen draußen auf den Straßen verwenden? Und ich habe das einfach gemacht damals. Natürlich trage ich jetzt Talar, aber im Bilde gesprochen, also tatsächlich nur metaphorisch, trage ich vielleicht auch immer noch ein bisschen Kapuzenpulli unterm Talar. Wenn es nicht so blöd aussehen würde, würde ich auch wirklich Kapuzenpulli und dann Talar tragen. Aber das sieht dann immer so aus, als hätte man einen Buckel. Aber das nehme ich tatsächlich ein bisschen mit, so dieses Kapuzenpulli-Element.
Das sich dann in deine Art, in deine Wortwahl, in deine Predigt überträgt, sozusagen.
Genau. Zum Teil auch ins Auftreten außerhalb der Predigt.
Und was trägst du unterm Talar, wenn wir schon bei der Frage
sind? da habe ich mich dann tatsächlich auch weiterentwickelt. Seit ich 20 bin, also ich trage unter dem Talar tatsächlich meistens Hemd. Es gibt Menschen, die stört das, wenn man im T-Shirt unter dem Talar ist und dann sieht man irgendwie die nackten Arme vom Pfarrer. Und man muss auch nicht Menschen vor den Kopf stoßen ohne Not. So, und deswegen trage ich tatsächlich ganz klassisch Hemd unter dem Talar.
Alles klar, haben wir das auch geklärt. Du hast gerade deine Doktorarbeit, deine Promotion angesprochen. Da bist du noch dran?
Da bin ich noch dran.
Ja. Und die hat auch was mit Predigen zu tun. Da geht es um Poetry Slam und die Kommunikation des Evangeliums. Mhm. Jetzt ist Poetry Slam ja erstmal was, wo man denken würde, das hat jetzt mit Predigten im Gottesdienst nicht so richtig viel zu tun. Das ist ja was Spontanes. Das ist was, wo es auch Interaktionen gibt, wo die Leute klatschen, pfeifen, johlen, was auch immer. Und das kennt man zumindest jetzt aus Gottesdiensten nicht so. Also wie passt das dann zusammen, Poetry Slam und das Evangelium?
Ja, leider kennt man es aus Gottesdiensten nicht. Oder vielleicht müsste ich sogar eher sagen, man kennt es nicht aus deutschen landeskirchlichen Gottesdiensten im 21. Jahrhundert. Dieses Klatschen, Johlen, Lachen. In anderen Erdteilen ist es völlig normal, das im Gottesdienst zu tun. Und das fand ich tatsächlich am interessantesten, habe ich auch im Rahmen der Promotion rausgefunden. Es war auch im Mittelalter völlig normal, dass die Bauern nach einer Predigt, die sie gut fanden, geklatscht haben. Und das kam tatsächlich erst in der frühen Neuzeit mit der Aufklärung, dass Pfarrer, waren ja damals nur Männer, gesagt haben, ich lasse mir doch nicht von den dummen Bauern sagen, ob meine Predigt gut war. Und das dann sozusagen zurückgedrängt haben, obwohl ich auch Kantorinnen verstehen kann, die sagen, sie möchten, dass Gott im Vordergrund steht und nicht die Einzelleistung und deswegen nicht geklatscht wird. Aber ich finde, man sollte da keine falschen Alternativen aufmachen. Also klatschen für den Schöpfer, der solche Gaben verteilt, geht ja auch. Plus den Vorwurf, dass das deutsche Publikum so passiv ist und jetzt nicht so besonders interaktionsfreundlich, den gibt es interessanterweise auch in der Poetry Slam Szene. Da kommt jetzt allerdings oder kam bereits durch internationale Vernetzung Bewegung rein und so ein bisschen habe ich die Hoffnung, dass das durch die Kirche auch, also in der Kirche auch reinkommt. Ökumene heißt ja auch weltumspannend.
Also dass es ein bisschen lebendiger wird, ein bisschen interaktiver wird, auch in den Gottesdiensten.
Lebendiger, interaktiver und eine neue Form neben anderen bereitstellt, in der Verbreitung der frohen Botschaft, dass es dafür eine neue Form bietet neben anderen. Also ich glaube nicht, dass ich dadurch die Welt oder auch nur die Kirche rette, aber es kann einen Unterschied machen.
Und wie groß ist deine Hoffnung, dass das funktionieren kann?
Mal gucken.
Also eher verhalten.
Wir werden sehen. Jetzt okay. Will ich ja erstmal das Projekt abschließen.
Ja, und dann, okay. Aber du machst auch am Norbertus-Gymnasium Poetry Slam, hatte ich gesehen. Nimmst das mit in die Schule auch, die Idee?
Genau, also in der Projektwoche biete ich jetzt auch einen Poetry Slam Workshop an. Und ich organisiere da seit 2 Jahren den Science Slam mit, also wo dann Elftklässler das Thema ihrer Jahresarbeiten als humorvollen Kurzvortrag im Poetry Slam-Style vorführen. Und den moderiere ich und biete auch im Poetry Slam gibt es so einen Opferlamm-Text, nennt sich das, also der dazu dient, dass niemand der Erste sein muss, der antritt. Deswegen tritt der Moderator mit einem Text an, der außerhalb der Wertung ist.
Aha, okay.
Und das mache ich dann auch mit bestimmten Themen.
Du stellst zusätzlich auch Predigten von dir als Podcast auf die Website vom Kirchenkreis Magdeburg. Mhm. Kriegst du dafür Reaktionen drauf?
Ja, neulich sagte mir jemand, er hätte sich meinen Predigt-Podcast angehört vor seiner Handwerksprüfung. Das hätte ihn gut beruhigt, meine Geschichte. Sowas kriegt man auch. Okay. Ich stelle es auch, wenn es geeignet für Schülerinnen und Schüler ist, stelle ich es auch in die Schulseelsorgegruppe von Teams am Norbertus-Gymnasium. Das sind so in der Regel so um die 50 Likes, was da kommt. Mhm. Und da kriege ich auch manchmal dann noch Rückmeldungen. Ja, und ansonsten www.ek-md.de, da kann man das nachhören. Der bisher weiteste Fan kommt aus Ostthüringen. Vielleicht geht es noch weiter.
Immerhin. Noch nicht weltumspannend, aber...
Von denen ich weiß, muss kann ich noch, sagen. Ja. Hört sich ja auch jemand in Australien an, aber ich weiß es nicht.
Könnte sein. Jetzt ist ja der Beruf des Pfarrers sehr vielseitig. Mhm. Es geht natürlich ums Predigen, da hatten wir es jetzt von. Aber es gibt auch viele andere Aufgaben. Seelsorger, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Bauherr, Baufragen, Verwaltungsgeschichten und Musik spielt natürlich auch oft eine Rolle. Singen, vielleicht auch einen Musikkreis leiten, je nachdem. Gibt es, jetzt ist, habe ich zumindest so rausgehört, das Predigen schon etwas, was du sehr gerne machst, ein Steckenpferd, was du schon sehr lange gerne machst und offenbar auch gut. Gibt es etwas, wo du sagst, das gehört zwar auch dazu, aber das mag ich gar nicht und das gebe ich gerne in andere Hände, wenn möglich?
Also ich glaube, es gibt erstmal so Sachen, wo sich, glaube ich, der liebe Gott was bei gedacht hat, dass ich sie nicht kann. Dazu zählt die Musik. Ich kann kein Instrument spielen und ich kann auch nicht besonders gut singen. Dadurch bin ich aber automatisch darauf angewiesen, dass mich Leute unterstützen, die genau das können, nämlich ein Instrument spielen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ich halte das theologisch für richtig. Stichwort Priestertum aller Getauften. Dass es also mehrere Menschen gibt, die mitwirken. Und ich arbeite auch gerne in Teams, wo es so klar abgegrenzte Zuständigkeiten gibt. Und wenn der Pfarrer nicht so laut als vorne weg singt, dann muss die Gemeinde automatisch lauter singen. Das ist ja auch nicht verkehrt. Und ansonsten, also das Bauprojekt in der Trinitatis-Gemeinde hat glücklicherweise mein älterer Pfarrkollege, den ich dort entlaste, übernommen. Der scheint das auch ganz gerne zu machen und kümmert sich da jetzt um das Bauprojekt als Bauherr. Und ich werde nichts tun, um daran etwas zu ändern, wenn du verstehst.
Okay, gut. Also das ist nicht so dein, genau. Dein Ding. Und das ja. Mit der Musik, man muss wahrscheinlich einfach nur transparent mit umgehen, oder? Und sagen, sorry, das wollt ihr nicht hören und das kann bestimmt jemand anderes besser.
Genau.
Und das ist auch nicht sozusagen Einstellungsvoraussetzung für einen Pfarrer oder eine Pfarrerin, dass er gut im Gottesdienst die Stimme singen kann.
Ja, nee, ist es nicht. Und interessanterweise finden sich dann auch immer Leute. Es findet sich dann auch immer jemand, der das macht. Und dann denke ich mir, vielleicht wäre der vielleicht auch gar nicht in der Gemeinde so in Erscheinung getreten. Also jetzt, Britius hat eine Kantorin, die da das auch gut macht und so. Aber es gibt andere Gemeinden, wo sich dann jemand vielleicht gerade dadurch findet, dass der Pfarrer sagt, in dem Fall ich, kann ich gut singen, ich kann kein Instrument spielen. Was machen wir?
Ich habe gelesen, du nennst dich gern kleiner Arbeiter im Weinberg des Herrn. So genau. Steht es auf der Kirchenkreisseite.
Ja, ja.
Was meinst du damit? Also zu der Arbeit gehört zumindest nicht das Singen schon mal. Also
nee, genau.
Das Jubilieren sozusagen.
Ja, ja.
Aber nee, was meinst du damit?
Also es kommt ja aus Matthäus 20 im Neuen Testament, so das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg und tatsächlich auch das, wie ich als Metapher mein Dienst als Pfarrer, auch als Religionslehrer, aber auch einfach mein Engagement als Mensch verstehe. Es ist Gottes Weinberg und am Ende nicht meiner. Und ich tue meinen Beitrag dort, aber am Ende geht es nicht um mich, sondern es ist Gottes Weinberg. Ich stelle den Erfolg von dem, was ich tue, stelle ich sozusagen in Gottes Hand, in den Weinbergbesitzer bin, mit dem einen Denar-Tagessatz, den er mir gibt, zufrieden. Also sozusagen unmetaphorisch ausgedrückt, ich nehme mich selber nicht allzu wichtig. Und seitdem ich das begriffen habe, schlafe ich auch ruhiger. Das war am Anfang des Entsendungsdienstes noch nicht so. Aber
okay, das heißt, es hat dich überfordert, der Gedanke, ich bin jetzt für ganz viel verantwortlich und muss alles richtig machen? Oder?
Zum Beispiel, ja. Aber ich glaube, das geht vielen so, da bin ich nicht der Einzige.
Und wie kommt man dann dahin zu spüren, nee, das ist es gar nicht, ich kann das gar nicht alles auf meinen Schultern tragen und am Ende ist Gott der dafür sorgt, dass es funktioniert.
Also in dem Fall erreicht einen dann irgendwann der Gedanke, dass man selber auch nicht das Zentrum des Weinbergs ist. Vielleicht sogar durchs Losung lesen. Ich habe das jedenfalls so in der Zeit auch angefangen.
Ja, jetzt hast du neben deiner Arbeit als Pfarrer, Religionslehrer, bist du auch noch seit einiger Zeit Teil des Social Media Content Teams. Der EKM und der Online-Kirche, die auch zur EKM gehört, aber eine ganz eigene Plattform sozusagen ist, die also Verkündigung im Online-Bereich, im digitalen Bereich macht. Und das heißt, du bist regelmäßig auf Instagram und Facebook zu sehen, mit so Formaten wie Segen to go oder Auf ein Wort, wo es um theologische Impulse, meistens um den Wochenspruch geht oder du erklärst in der Rubrik A bis Z, was ist eigentlich genau eine Taufe zum Beispiel oder vielleicht auch, was trägt der Pfarrer so unterm Talar und so weiter. Das war ist ja eine freiwillige Geschichte. Das gehört ja jetzt nicht zu deinem Aufgabengebiet primär als Pfarrer. Warum machst du da mit? Das klingt jetzt ja nicht so, als hättest du nicht schon genug Aufgaben und genug zu tun, wenn man auch noch an deine Promotionsarbeit denkt. Und jetzt zusätzlich noch Social Media, warum?
Also erstmal geht es mir darum, so das fröhliche, schöne der christlichen Botschaft irgendwie auch deutlich zu machen. Und dann kommt es tatsächlich darauf an, welches Format ich mache. Also bei diesem Kirche A bis Z, da komme ich halt sozusagen als kleiner Arbeiter im Weinberg des Herrn meinem Bildungsauftrag auch im Internet nach. Denn christliche Tradition oder Inhalte so zu erklären, dass sie möglichst jeder versteht, ist ja das Minimum, was man von einem Religionslehrer erwarten kann. Mhm. Und das macht mir auch Spaß. Bei den anderen Formaten, also Segen to go und auch dem Auf ein Wort, also ich bin, glaube ich, einfach ein Mensch, der nicht in Strukturen denkt. Ich denke eher in Beziehung. Und für mich ist das ein Weg, Beziehung zu Menschen aufzubauen, die ich zum Teil gar nicht kenne. Also deswegen habe ich ja zum Beispiel auch immer, also von Anfang an gesagt, euer Tim. Es ist für mich was Beziehungsstiftendes. Also mir mangelt es jetzt auch nicht an analogen sozialen Beziehungen. Aber wenn ich über diese Formate Menschen eine Freude machen kann, die da irgendwie in Beziehung treten, für die das was Beziehungsstiftendes hat, wenn ich denen eine Freude machen kann und dabei christliche Botschaft, das Fröhliche daran auch mit beitragen kann, dann ist das schon gut und dann ist das den Aufwand für mich auch wert, ja. Also auch wenn dann so viele Reaktionen wie auf diesen zu Kantate da mit dem Danke-Lied und so, wenn ich dadurch irgendwie Menschen anrege, das macht ja dann auch wieder Freude, wenn man Menschen damit eine Freude machen konnte.
Glaubst du, dass es diese Aktivitäten bei Social Media generell für Kirche wichtig ist, um eine andere Reichweite zu bekommen? Weil man ja manchmal bei so einem Reel, das du machst, hat man dann ja durchaus auch mal, weiß ich nicht, 6.000, 7.000, 8.000 Aufrufe.
Ja.
Das jetzt in einem Gottesdienst am Sonntag zu erleben, ist ja
ambitioniert.
Sehr ambitioniert. Ich weiß gar nicht, wie viele in Magdeburger Dom reingehen, wie viele Menschen. Also man hat da schon, man erreicht schon viele Leute.
Definitiv. Man erreicht Leute, die man vielleicht sonst auch nicht erreichen würde. Man erreicht die Zahlen. Also was du jetzt gerade sagtest, ne, würde man jetzt 8.000 Menschen in einem normalen Sonntagsgottesdienst erwarten? Wahrscheinlich nicht. Es hat sogar auch was Diakonisches. Also wir dürfen ja auch nie vergessen, es gibt Menschen, nicht erst seit Corona, die aus unterschiedlichsten Gründen das Haus gar nicht verlassen können, für die das auch ein Zugang ist. Also ja, go for it.
Und zu oberflächlich ist es nicht. Es ist ja kurz, ne? Es sind maximal 90 Sekunden. Könnte man auch sagen, oh Gott, da hat eine Predigt ja noch kaum angefangen. Da ist das Reel schon wieder zu Ende.
Naja, das hängt ja an dem, der es macht. Und es kann manchmal auch helfen, sich auf 90 Sekunden zu beschränken und dann eine Sache mitzugeben. Und es ist ja auch kein Entweder-Oder. Ne? Es ist ja ein Sowohl-als-auch. Also wer über so ein Reel vielleicht angeregt wird, dann doch mal entweder in den Gottesdienst zu gehen oder sich den ARD-Fernsehgottesdienst anzugucken oder so, das ist ja gut. Also es ist ja nicht, dass sich das eine das andere ausschließt, sondern dass es sich ja gegenseitig ergänzt.
Ja, wir kommen hier auch langsam zum Schluss des Podcasts. Unser Podcast heißt ja Gerührt und Geschüttelt. Mhm. Und deshalb haben wir eigentlich immer gegen Schluss auch die Frage an unsere Gesprächspartner, was hat dich in der jüngsten Zeit besonders gerührt und was hat dich durchgeschüttelt?
Gerührt hat mich, ich habe in der Unterstufe im Religionsunterricht, wo wir gerade bei waren, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg darstellen lassen als Rollenspiel. Und ein Junge, der ein großer Pinguin-Fan ist, der hat seine ganze Kuscheltiersammlung von Kuscheltier-Pinguin mitgenommen, um die ganzen Arbeiter, die da im Weinberg sind, darzustellen. Das hat mich sehr gerührt. Und geschüttelt eigentlich nichts. In letzter Zeit eigentlich nichts und vielleicht belassen wir es auch dabei. Bei einer Kollegin hängt ein sehr schöner Aufkleber hinten am Auto, der lautet: Gott liebt dich auch an guten Tagen.
Sehr schön. Das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch, Tim Dornblüt, junger Pfarrer hier in Magdeburg und evangelischer Religionslehrer und Podcast, Prediger und ganz viel anderes mehr. Das war ein schönes Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Gerührt und geschüttelt. Ein Podcast der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.